Ich finde, die Lobpreiszeit war eine gute Vorbereitung für das, was jetzt kommt. Da muss man schon ein klein bisschen mit dem Herzen offen sein. Ich fange mal mit dem an, was mir Probleme gemacht hat, mal lange Zeit. Und das habe ich gerade frisch am Freitag in einer Beerdigung wieder erlebt. Das erste Lied, was gesungen wurde, war Mir ist wohl, mir ist wohl im Herrn, mir ist wohl und noch weiter. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es ist also der Refrain ist ja, der geht so richtig rein, nicht? Mir ist wohl im Herrn. Und ich habe früher immer, wenn das gesungen wurde, in anderen Gemeinden auch, dann hat es mich immer so ein bisschen gefröstelt, weil das ganze Lied dreht sich um eine Person. Nicht um Jesus, sondern um den, der das singt. Und das ist berechtigt. Es gibt Erfahrungen, die einfach so gut sind, dass man sagen muss, Herr, mir ist so sauwohl wie noch nie. Ja, einfach, weil ich vieles loslassen kann, was ich bislang immer krampfig versucht habe, selber zu machen und mit Kraft und mit Wut und mit allen möglichen Energien sozusagen in mein Leben hineinzugeben. Das darf man singen und das soll man singen, ja? Also nicht falsch verstanden. Nur im Laufe der Zeit hat sich durch meinen kleinen Grummel, den ich immer hatte, wenn so ein Lied gesungen wurde, dass sich so richtig so um unser Glücklichsein, wir sind ja mit Jesus einfach spitze dran, ne? Hat mich immer nervös gemacht, weil je länger ich lebe und so mehr Menschen ich kennenlernen durfte, habe ich viele kennenlernen dürfen, die mal wirklich im besten Sinne des Wortes von Gott geschwärmt haben und begeistert waren. Und solche Lieder mit Wonne gesungen haben. Die heutigen waren viel herausfordernder. Das ist ganz interessant. Ich habe mal gedacht, was kommen heute für Lieder, hoffentlich nicht in die gleiche Richtung. Nein, es kam schon in die richtige Richtung. Jedenfalls, die Menschen, die ich da erlebt habe und irgendwann verloren sie das Interesse wieder. Spätestens dann, wenn es in ihrem Leben nicht so lief, wie sie sich gedacht haben, dass es jetzt läuft, weil ich jetzt zu Gott gehöre. Gott planiert ja alles, was mal an Hindernissen da war. Er weiß alles, wie er das macht und komischerweise macht er bei mir gar nichts oder zu wenig. Und dann kommt so ein innerer Grummel auf. Und irgendwann sagt, hey, war vielleicht doch alles bloß Flausen im Kopf oder im Herzen. Wäre ja schön gewesen, wenn Gott so wäre, aber so ist er halt nicht. Und jetzt muss ich wieder gucken, wie ich alleine durch die Gegend komme, wie ich es alleine schaffe. Und darum geht es heute Morgen ein bisschen, weil es gibt eine christliche Egozentrik, die nicht lange hält. Wenn ich wirklich nur um mich kümmere und mir nur wichtig ist, dann hat das einen ganz, ganz kurzen Atem im Verhältnis zu dem, was Gott uns geben möchte. Er hat uns das Leben in Fülle versprochen. Ich habe da schon mal drüber gepredigt. Das ist eine andere Kategorie als unsere Vorstellung von Fülle. Also manche werden an Bier denken, aber das ist zu wenig. Sie werden trotzdem Fülle erleben. Solange es mir gut geht, beziehe ich mein Wohlbefinden auf Gott und bin dankbar für allen Segen. Was geschieht, wenn sich was Negatives ereignet oder die gesamte Situation meines Lebens überhaupt nicht besser wird? Auch das gibt's. Und es gibt Menschen, die vom Glauben her getragen genau da durchgehen. Das ist die andere Seite. Und das, auf diesen Unterschied uns mal wirklich sensibel zu machen, auch mit Menschen, mit denen wir vielleicht Kontakt haben und die im Glauben ein Stückchen vorangekommen sind und das alles, die, dass man ihnen mal sagen kann, hey, wenn es jetzt bei dir anders geht, was machst du dann? Was kannst du machen, damit du an ihm dranbleibst? Oder damit du dir bewusst bleibst, dass er an dir dann bleibt. Wir haben jetzt sehr viel gesungen von dem, dass Gott uns nachläuft. Und das Lied ist einer meiner, wo ich immer aufpassen muss, dass ich, da haben ein bisschen nah am Wasser gebaut. Wenn ich mein Leben zurückschaue und dann sage, mein Gott, warst du gut, warst du gut, warst du gut. Wir haben es miteinander gesungen und das ist ein Hymnus, der zurückblickt, der nicht in der ersten Flamme der Begeisterung geschrieben wurde, sondern der einer, der sagt, ich stehe sprachlos vor meinem Leben. So viel ist nicht gelaufen. So viel ist auch ganz anders gelaufen, als ich es mir gedacht habe. Aber du bist gut. Das kann man nur singen hinterher. Das ist ein bisschen das Problematische, dass manche Lieder sehr frisch sind und die haben auch ihre Aufgabe. Man will ja, gerade bei der Beerdigung, wo ich jetzt war, man möchte ja die Menschen, die mit Glauben nicht groß was zu tun haben, die will man ja anlocken. Hey, so geht's uns. Wir haben jemanden, der uns bedingungslos liebt. Guck doch mal, das ist doch ganz wichtig. Das gibt's auch. Diese Aussage, diese Lieder, die haben ihren Moment, wo sie wirklich Herzen erreichen können. Dass einer rausgeht und sagt, was die da heute gesungen haben, ich packe es nicht, ich glaube, irgendwas fehlt mir. Da ist eine Lücke. Und dann beginnt es, dass man nachfragt und guckt und weitergeht. Ja, wie kann man das anpacken? Wie kann man auch Menschen ein bisschen eine Hilfe geben, dass sie begreifen, wie eigentlich der Weg mit Gott ist? Also das erste der 10 Gebote. Du sollst keine Götter neben dir haben. Also, darin sind nicht mehr so irgendwelche Gipsfiguren, die man in den Garten stellen kann und ein fetter Buddha, der da sitzt und vor sich hin meditiert oder so, sondern wir haben ganz andere Götter. Also als, glaube ich, so ziemlich in unserer Gesellschaft, ob wir wollen oder nicht, ist das da ziemlich ausgeprägte Gottheit, von der man sagt, wenn man ihr, solange man sie beherrscht, also in die Ecke verweist, solange geht es mir gut. Wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, mich zu beherrschen, dann gute Nacht. Dann geht es den Bach hinunter. Und das ist zum Beispiel eine der Gottheiten. Oder was gibt es noch? Mein Ansehen. Es ist schon schön, eine Dings zu raufzugehen, eine Karriereleiter und Leute schreiben in der Zeitung von einem und was nicht noch alles. Ist doch eine tolle Geschichte in dieser Gesellschaft, die eh so meistens gleichmäßig ist, dann ein bisschen rauszuragen, das wäre es doch eigentlich. Das eigene Ansehen. Eine echte Gottheit kann das sein. Was tue ich nicht alles, damit man mich sieht, erkennt? Jo. Es gibt auch noch andere Gottheiten. Manche haben die Gottheit der Fitness. Die tun alles, damit ihr Körper super, super, super beieinander ist. Erst vom Aussehen, später wird es dann ein bisschen anders, dann kommen die ersten Wehwehchen und dann wird das wegtrainiert. Ich bin gerade so in einer Phase, wo ich um ein Haar dieser Gottheit verfallen wäre. Aber das war zwangsläufig so. Jetzt nur, ich muss wissen, das sind Götter neben Gott. Das ist saublöd, aber die haben ja nicht das Gesicht von einem Götzen. Wir würden vor keinem Baal mehr in die Knie gehen. Schon gar nicht, wenn da Kinderopfer stattfinden und solche Sachen. Würden wir ja nicht machen. Aber wir gehen vor manchen anderen Sachen gehen wir schon auf die Knie. Manche sind ja praktisch innerlich entwurzelt worden, dass Deutschland schon so früh gegen so ein kleines Land ausgeschieden ist. Ne? Ha ja, halt da grauscht den Knie. Du denkst da, meine Güte, ich gehöre zu diesem Land, wo seit drei WMs nichts mehr geht. Wo sind wir denn? Ja, da sind wir. Ist das dein eigener Wert, dein einziger Wert, den du vielleicht hast? Na, nicht hier in der Gemeinde jetzt, aber so. Es gibt schon Leute, die da ihr Selbstwertbewusstsein enorm von abhängig machen. Gut. Oder auch nicht gut. Was können wir machen? Das Erste ist, dass wir hinterfragen, was uns wirklich wichtig ist. Also das merke ich immer nur, wenn ich da mal zur Ruhe, also abends zur Ruhe komme und dann meine Zeit habe im Gebet, dann kommen so manchmal so Anfragen, sag mal, wie wichtig ist dir das eigentlich? Du hast den ganzen Tag rumgehackst, geschaut, dass du weiterkommst und wie wichtig ist dir das, was du da gerade machst? Selbst solche Sachen, dass man merkt, Herr, das war ein Tag jetzt wieder, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe zwei, dreimal vielleicht ganz kurz an dich gedacht, wenn es hochkommt, aber er ist mir durch die Finger gerutscht, weil ganz anderes mir so extrem wichtig war. Und dann merkt, das ist so etwas, wo im Gebet passieren kann. Und dann die Frage, was eigentlich diesem Gott interessieren könnte. Was interessiert denn ihn? Und dann haben wir ja im Galaterbrief einen ganz tollen Katalog, da brauchen wir nicht denken, aber so ein paar Liebe, Freundlichkeit, Güte zu anderen Menschen, Barmherzigkeit, Nachsicht, was nicht noch alles. Ja? Wenn ich das bei mir entdecke, dann bin ich mit meinem Gott zumindest relativ gut durch ein Kabel verbunden. Ich kann mich erinnern, das ist viele Jahre her, da war ich in einem Hotel am Achensee, da war so eine geistliche Retreat mit vielen Leuten. Und dieses Hotel wird von einem Ehepaar geleitet, das aus christlicher Überzeugung dieses Hotel gegründet, also übernommen hat und dann für Christen speziell freigemacht hat. Nachdem wir das ein paar Jahre betrieben haben, war unsere Veranstaltung da auch. Und dann erzählte mir der in dem Fall jetzt Hotelbesitzer, erzählte mir, weißt du, wovor es mir mittlerweile graust? Da habe ich geschluckt. Nö, was soll es sein? Es sind die Christen. Sie haben ja auch normale Gäste. Aber Christen benehmen sich so, als hätten sie völlig falsch verstanden, dass sie Königskinder sind. Sie benehmen sich arrogant, herausfordernd und nicht bereit zu dienen. Zum Beispiel, ganz simpel, christliche Familien allem stehen vom Frühstückstisch auf und es bleibt der ganze Dreck so stehen, wie er hier steht. Ja, man macht das ja nicht. Was macht man nicht? Man kann den Leuten doch ein kleines bisschen helfen. Ganz simpel, ein paar Teller aufeinanderstellen. Das tut dem Knigge keinen Abbruch. Ich frage mich, ob es überhaupt im Knigge drinsteht, dass man das nicht darf. Aber das erlebt er immer wieder mit seinen eigenen christlichen Ehepaaren, Familien, die dann so in dem Hotel sind, weil es ja ein christliches Hotel ist. Und da werden sie ja bevorzugt behandelt. Wir werden nicht bevorzugt behandelt. Dann kann man ganz schön viel rumgemummelt haben und so. Und Leute, die unzufrieden sind mit dem und mit jenem und sonst was. Und dann sagen, Mensch, sag mal, hast du irgendwie schon mal jemals was mit Jesus zu tun gehabt? Der lebte ganz anders. Der war zufrieden, wenn er überhaupt noch irgendwas hatte, wo er sich hinlegen konnte. Ganz zu schweigen von den vielen Insekten und allem, was da an einem rumkrabbelt, wenn man nur auf Stroh liegt oder so. Jedenfalls, das ist so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, das interessiert Gott. Das ist unser, auch für unser persönliches Leben, das Zeichen, wo er sagt, ach, wie schön, du handelst das Stickel so wie ich. Da benimmt sich einer sehr unhöflich beim Einkaufen oder drängt sich sogar vor oder hat irgendwann blöde Anmache oder sonst was. Wie reagiere ich? Das ist eine Unverschämtheit, wie sie mich behandeln. Da werden Beamte die sind nicht immer gut drauf. Müssen wir es dann auch nicht sein? Was Jesus in uns entdecken will, ist, dass wir handeln, als wenn jemand ganz, das gibt's ja gar nicht. Also ich habe es zweimal bis jetzt erlebt, ich habe immer irgendwas vergessen gehabt, nur eine Kleinigkeit beim Einkaufen. Und dann bin ich wieder reingegangen, habe gesagt, sorry, das habe ich da und da gehabt und völlig vergessen. Und gesagt, wie bitte? Ach, und dann habe ich das schon brav bezahlt. So, aber einen Moment lang hat die zumindest die Klappe runtergelassen. Die hat gesagt, da ist was anders. Wenn man dann noch zufällig dann auch noch ein bisschen freundlich zu den Leuten ist, die da hinter der Kasse stehen und einen bescheidenen Dienst machen, der wirklich auf die Dauer dämlich ist und sie viel zu hören kriegen und so, wenn dann noch freundlich, dann würde Jesus sagen, Mensch, du bist plagt, nicht anplagt, sondern du bist angeschlossen an mich. Du hast begriffen, um was es mir geht. Worüber ich Freude habe. Das merken wir auch im Gebet. Wenn wir beten, ja, Herr, oh, mir geht es saumäßig gut und dies und jenes oder mir geht es ihm nicht so gut, dass dann im gleichen Moment der Gedanke an irgendjemanden kommt, für den man betet. Also, dass unser Gebet immer schon so die erste Weichenstellung ist für unser Herzchen. Hey, du bist nicht nur alleine vor diesem Gott. Das sind Menschen, die dein Gebet brauchen. Oder die deine Liebe brauchen. In einer ganz einfachen Art und Weise, nie dramatisch. Aber in einer ganz einfachen Art und Weise. Das ist das, was man einem Menschen anspürt, der mit Jesus lebt. Das heißt, sich auch sicher ist, was wir heute gesungen haben, dass er bei einem ist. Und bleibt. In einem der Lieder war es, das konnte man so interpretieren, als wäre das auch so für sich selber, aber es ist nicht für sich selber gewesen. Da heißt es, durch Flammen muss er gehen. Ihr wisst das genau, was ihr da gesungen habt. Ich habe den Text schon wieder vergessen. Das ist für andere Menschen. Da gibt es Menschen, die durch Flammen müssen. Also durch wirklich eine brenzlige Situation. Und die mein Gebet brauchen. Das ist etwas, was uns aus dieser Egozentrik, wo es nur um uns geht, in unserem Leben mit Gott, was wir ganz normalerweise so leben würden, wenn wir nicht durch Jesus verändert werden. Das muss man mal ganz klar sagen. Uns geht es um uns. Erstmal. Das kann man an einem Baby ablesen. Quäk. Entweder ich kriege, was ich will, oder ich mache Krach. Ja, ein Baby ist am Anfang nur noch her. Bitte, danke. Genügend Liebe, Liebe, Liebe. Guck mich an, lächle mich an. Was machst du mit mir? Du guckst auf ein Handy? Das geht doch gar nicht. Ich bin doch da. Also dem Mensch ist es an sich so sein Wesen, ne? Dass er zunächst mal nimmt. Empfängt auch die Liebe Gottes. Jo, super, passt alles. Passt in mein altes Muster als Baby rein, weil Gott mich ja auch lieb hat. Meine Mutter hatte mich auch lieb. Und so. Und das muss durchbrochen werden. Zu sagen, im Namen Jesu, ich möchte ein Mensch werden, der ein bisschen was von dir in dieser Welt widerspiegelt. Von dir. Nicht von meinem Baby-Dasein. Von dir. Dich habe ich kennengelernt und ich weiß, dass du mich liebst. Und dieses Wissen ist unvorstellbar groß. Wertvoll. Lebensentscheidend. Ja, also im Titusbrief, da finde ich eine kleine nette Stelle. Denn in der Person von Jesus Christus ist bei uns die Gnade Gottes leibhaftig erschienen, die allen Menschen das Heil bringt und die uns so verändert, dass wir nie mehr ohne Gott leben wollen. Das ist das Entscheidende. Wir wollen nicht mehr ohne Gott leben. Also ist es wichtig, dass Gott in uns und mit Freude in uns leben kann und mit uns leben kann. Das bedeutet auch, dass wir nicht mehr nach allem gieren müssen, was die Welt für erstrebenswert hält, sondern unser Leben so besonnen leben, dass es Gott Freude macht. So, das war die Stelle im zweiten Kapitel des Titusbriefes ab Vers 11. Also durch unsere Beziehung zu Jesus verändert sich im Laufe unserer Zeit das Leben. Das Maximum eines Gebetes, das ihm Freude macht, danken, jetzt kommt ein harter Satz, aber danken für Menschen, die einem gegen den Strich gehen. Das härteste Beispiel, ich weiß nicht, ob es einer von euch mitbekommen hat. Das härteste Beispiel hat ein Christ aus dem Irak erlebt, der immer christliche kleine Botschaften, Gemeinschaften im Irak versorgte. Der war so ziemlich ein Dorn im Auge des ISIS, der noch immer im Irak tätig ist. Also ISIS ist diese islamistische Kampfgruppe. Und die waren dann auch ziemlich angefressen und haben gesagt, mein lieber Junge, Sie haben es nicht gesagt, sondern Sie haben es getan. Sie haben ihn gekidnappt, ich will jetzt nicht die lange Geschichte erzählen, er kam in ein Erdloch mit Gitter davor und jeden Tag, wenn er diesen komischen Glaubensbekenntnis der Muslime nicht betet, hat er erstmal 5 Schläge auf den Rücken bekommen mit so einem Lederknüppel und dann am nächsten Tag 10 und dann 15 und dann 20 und dann 25 und da war der Rücken schon nur noch eine einzige Blutmasse. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist es Zeit, dann hat er diesen roten Kittel, das haben die denen immer angezogen, bevor sie umbringen. Einen Overall, ganz rot, und den haben sie dann schon mal ins Ding gewusst, dann hat er gewusst, jetzt weiß ich, dass ich sterben werde. Und das mit einem, einem biestigen Führer, der nichts anderes gesehen hat, als Christen quälen zu können. Das war, anders kann man das nicht beschreiben. Und er hatte schon angefangen, hat an Jesus gedacht und hat gesagt, Jesus, was hast du gemacht in so einer Situation? Dann hat er gesagt, Jesus, vergib ihnen. Vergib ihnen. Das hat er gebetet. Und als dann der Tag kam, das muss man sich auch vorstellen, alles Kameras aufgestellt, dann die Leute, die ihn anschließend langsam umbringen, und der Chef. Der Chef hat das Anklageschrift verlesen, ganz offiziell, er kniete nieder. Und dann hat er das Todesurteil über ihn gesprochen. Vor diesem Ereignis hat er im Herzen gesagt, Herr, ich weiß nicht mehr, wie ich noch für die Leute beten soll. Ich habe dich gebeten, ihnen zu vergeben. Ich hatte, glaube ich, noch was gemacht. Und das Dritte war, ich danke dir jetzt für diese Menschen. Wie bitte? Und er dankte für das Ganze hier und dankte für diese Menschen. Es ist für mich unvorstellbar, diese Situation. Du bist schon halb tot geschlagen und wirst jetzt gleich noch zu Tode gefoltert. Nicht einfach erschießen oder sowas. Nein, nein, die haben schon noch Mittel gehabt, das herauszuzögern. Und der dankt für die Leute. Und dann tut es in dieser Geschichte einen Knall. Einen Blitz. Alle Kameras und alle, die da drumherum standen, inklusive dem Führer, lagen flach auf dem Boden und jeder hat gewusst, wer es war. Und diese Geschichte, ich habe die original gehört, also ich habe alle Zustände gekriegt. Ich habe gedacht, Gott, wie weit muss es manchmal mit einem Menschen gehen, dass er begreift, wie du eigentlich bist? Als die dankten oder als er dankte für die, war der Bann gebrochen. Und Gott offenbarte sich in einer unglaublichen Weise. Es haben dann die ganze Gruppe in ihre zwei Kescherbusse eingepackt und sind noch in der gleichen Nacht nach Jordanien, glaube ich, gefahren, um dort in einem Lager einen Platz zu kriegen und dort ISIS-Leute kennenzulernen, um die mit Jesus bekannt zu machen. In derselben Nacht noch. Sie haben genau gewusst, wenn wir bleiben, sind wir tot. Deswegen die Flucht davon. Also von daher, und die arbeiten heute noch, die sind sehr aktiv im ganzen Nahen Osten und sagen wir auch die Bekehrungsquote unter den Muslimen ist unglaublich, weil Jesus selber eingreift. Es ist so spannend, es gibt mittlerweile echte Zeugnisse, die man nachprüfen kann über Open Doors, also die Vereinigung für verfolgte Christen. Leute, die von Jesus aus dem Islam, ich halte es für eine mittlerweile teuflische Religion, tut mir leid, da ist nichts Gutes dran, sondern es ist nur Hass, Tod, Gewalt und die Versprechungen des Himmels sind sowas von irdisch, idiotisch, dass man es fast noch nicht mehr sagen kann. Ja? Und das Ganze zusammengenommen, werden Kinder schon von klein auf in eine Zwangsjacke gesteckt und die müssen auch, und genau diese Kinder von den Imamen, die das Schlimmste hinter sich haben, lernen Jesus kennen im Traum, bekehren sich und ja, dann beginnt dann ihr Leben. Manchmal auch unter dem Verlust von allem, von der Familie, vom Ansehen, vom Geld, von allem weg. Fangen ganz neu irgendwo in einem Land an, wo sie noch wir den neuen Glauben leben können. Gut, das ist nur deswegen so wichtig, weil wir sind schon herausgefordert ein bisschen. Und wenn mir wirklich ein Mensch gegen den Strich geht, das gibt's doch. Es gibt Leute, die diese penetrante Art, wie manche Menschen sich selber nach vorne bringen wollen und alles. Das ist, ja, natürlich kann ich mich aufregen. Aber das hat mit Jesus relativ wenig zu tun. Das ist so. Er guckt diese Leute an und eigentlich sollten wir theoretisch sollten wir ja daran denken, dass Gott den genauso liebt wie mich oder sie. Aber das zündet manchmal nicht so richtig. Das ist vielleicht ein Klimmzug zu früh oder zu spät. Ja, also zum Letzten, also wenn wir von der Egozentrik wegkommen, dann merken wir, dass es darum geht, bei der Christozentrik zu landen. Bei Christus. Bei diesem Gott, der alle Vorstellungen übersteigt. Anfangen mal nochmal über das Wesen Gottes nachzudenken. Es gibt da so eine berühmte Stelle. Ja, im ersten Johannesbrief. Geliebte Geschwister, lasst uns einander lieben, weil die Liebe ein Geschenk Gottes ist und jeder, der ein Mensch voller Liebe ist, durch Gott zuvor eine neue Schöpfung wurde. Wow, wow, wow. Manche, oder vielleicht sogar wir alle, könnten eigentlich sagen, theoretisch, Jesus, hast du schon ein Stückchen neue Schöpfung gemacht, aber es ist noch so viel zu tun. Aber das wäre ja eine tolle Art zu beten, zu sagen, ja, er ist ja dran, er wartet ja auf unsere Einladung, bitte verändere mich, so wie du es möchtest. Du bist doch mein Gott, du bist nahe bei mir, näher geht's gar nicht, ah, du bist ja sogar drin. Bitte verändere mich. Gott ist ihm nah und vertraut. Wer nicht liebt, kennt Gott einfach nicht, denn Gott ist Liebe. Der berühmte Satz, der kommt dann nochmal vor, Gott ist Liebe und wer in der Liebe ist, der bleibt mit Gott so verbunden wie Gott mit ihm. Das ist die ganze Herausforderung des Christentums. Entweder wir werden Menschen der Liebe, oder lassen wir es lieber bleiben. Es ist streckenweise ein Jammer über auch in der Geschichte, in der Art und Weise, wie wir Christen über Jahrhunderte hinweg mit anderen umgegangen sind, die nur ein kleines bisschen anders gedacht und geglaubt haben. Wie sind wir mit den Menschen umgegangen? Hat sich das schon geändert? Haben wir in unserem Herzen nicht auch Verurteilungen ohne Ende über manche Sachen, die momentan so laufen? Ich will jetzt nicht von der Politik reden. Es ist eine gesamte Umstrukturierung innerlicher Art in unserer Gesellschaft. Da sind die Werte, die nochmal wirklich für die meisten jedenfalls wertvoll waren, die sind genau ins Gegenteil verdreht. Wenn du heute für bestimmte Dinge eintrittst, sagen wir mal für das Recht auf Leben, ja, dann bist du heute ein Terrorist. Dass du dich da hinstellst und vor der Klinik noch Posten schiebst und Leute abfängst, die da reingehen wollen und so, das ist absolut untragbar. Andere Sachen, ja, muss man mal gucken. Aber lauter so Verschiebungen in der Gesellschaft, dieser wachsende Hass, diese absolute Trennung, alles sind doch Dinge, die zeigen, die uns zeigen, hoffentlich hast du Gott dieses Volk noch nicht aufgegeben. Über Millionen von Millionen haben ihre angestammten Kirchen. Und bei all der Lahmheit und der Müdigkeit vielleicht in manchen Gemeinden, aber sie haben immer noch mitgekriegt, wenn sie sonntags gingen hin und wieder, was eigentlich der Sinn des Lebens ist und wie man zu leben hat. Aber das läuft. Jetzt sind sie gegangen. Mittlerweile ist Deutschland unter 50% noch christlich irgendwo verbandelt. Nur noch die Hälfte des ganzen Volkes hat mit Christentum und Glaube nichts oder will nichts mehr damit zu tun haben. Vielleicht kommt es noch mal. Aber ich denke mir, eine Erweckung wäre mir immer noch tausendmal lieber als ein Putin, der hier plötzlich vor den Türen steht. Da wären wir wieder alle fromm. Ne? Dann sind die Kirchen wieder voll. Und es ist traurig, dass es so ist. Was haben wir versäumt? Und schauen, wir sind eine ganz kleine Gruppe und trotzdem sind noch welche da. Es können schon mal keine mehr da sein. Was dann? Aber es gibt sie noch. Es gibt noch lebendige Gemeinden. Und hoffentlich sind die dann nicht so, dass sie ihre Nase hochtragen und sagen, ach, die anderen können uns gestohlen bleiben. Wir haben die Wahrheit und ihr krebst da mit irgendwas rum. Ach, die einen glauben nicht so richtig an die Bibel, die anderen glauben zu sehr an die Bibel. Und was macht Gott mit solchen Leuten? Er verzweifelt. Und das ist mein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss mal umdenken. Ich muss mal umdenken und überlegen, wie geht es Gott eigentlich mit ihm? Von ihm sagen wir, dass er die Liebe ist. Wie geht es denn einem Menschen, der sich nach uns sehnt? Oder der sich nach einem sehnt? Und den er liebt? Und der dreht den Rücken zu. Bleib mir gestohlen. Das ist mir mal in die Knochen gefahren, dass ich mir gedacht habe, Gott, dein Leidensweg hat nie aufgehört. Es kann gar nicht anders sein. Ein Gott, der durch und durch Liebe ist, nicht hat, er ist, der kann ja nur leiden. Und er hat sich auf dieses Wahnsinnsabenteuer mit uns Zweibeinern eingelassen. Es kann nicht anders sein, als dass er leidet und dass, sagen wir, das Kreuz genau der Anfang von dem ist. Um zu zeigen, hey, ich bin ganz anders. Ich habe doch meine Arme ausgebreitet für euch. Kommt doch. Lebt doch mit mir, damit es unter euch anders wird. Ja, der alte Augustinus, also ein Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert, der hat einen Satz geprägt. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Das hat er damals erkannt. Der war ja auch ein knuspriger Atheist. Aber er hat diesen Gott wirklich sehr tief erkannt. Und er hat gesagt, die Sehnsucht dieses Gottes ist der Mensch. Und diese Sehnsucht geht bei so vielen, die schon Jesus mal kennenlernen konnten, ins Leere. Darunter leide ich tatsächlich, das gebe ich zu. Und ich kann es nicht verstehen. Ich wünschte mir, es wäre anders. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich hier in diesen Hallen, heiligen Hallen erlebt habe. Es war eine Missionarin da aus der Ukraine. Die stammte aus einer Familie da, ziemlich einfach und so. Beide Töchter wurden drogensüchtig und ihre jüngere Schwester ist dann in ein christliches Haus gegangen und wurde frei. Und dann hat sie sich gedacht, ach, naja, gut, also ich habe eh kein Geld mehr und mir geht es sowieso schon so dreckig, ich gehe jetzt da auch hin. Dann ist sie da hingegangen, das hat sie das hier erzählt, und dann hat sie einen Bombenaufstieg gemacht, wurde gesund, wurde frei von den Drogen, kam wieder zu sich selbst, weil Drogensüchtige sind nicht mehr ganz bei sich. Ja. Und dann ging sie wieder richtig gut. Und dann dachte sie eines Tages, ach, ich muss mal wieder meine alten Spätzle treffen. Also ich sage das jetzt mit meinen Worten. Mich zieht es da ein bisschen zurück. So, diese alte Clique war ja auch eine tolle Geschichte. Die hier sind alle so nett. Und hatte schon gepackt, wollte in der Früh schnell verschwinden. Und dann merkt sie, es hing ein Kreuz in ihrem Zimmer. Und dann hing sie, sie spürte, wie Jesus sagte, und das werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen, wenn du morgen gehst, bricht's mir das Herz. Das ist unser Gott. Und ich fand das so toll, wie sie das gesagt hat. Und ich habe ihr es Wort für Wort abgenommen, denn sie geht durch die ganze Welt, um diese Botschaft zu verkünden. Und war auch hier. Und ja, also wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann können wir auch daran denken, dass Jesus, obwohl er wusste, was auf ihn zukam, das ist ja auch so ein schier unaushaltbares Ding. Er wusste die ganze Zeit, auf was er zugeht. Wenn wir eine Operation vorhaben, wissen wir ja nicht, was wirklich danach mit einem los ist und so. Aber er wusste alles. Und dann kommt er mit seinen Leuten zusammen, inklusive Judas, und dann sagt er, ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Das ist unser Gott. Amen.